Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Gegenwind hat manchmal den Effekt, dass Bewegungen kräftiger werden. Ein Zitat von Monika Barz, Feministin, Pädagogin, Professorin für Frauen- und Geschlechterfragen im Unruhestand. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Ja, wunderbar. Das ist ein ganz tolles Zitat. Also das ist eigentlich gerade für mein Leben. Je mehr Widerstand, umso kräftiger kommen die Wellen zurück.
Ich finde das total philosophisch. Monika Barz war zu Gast bei dem Podcast Gegenaufklärung, bei dem du ja auch schon mal zu Gast warst, und hat dieses schöne Zitat gebracht und das auch eingeordnet in ihre Erfahrung als Seglerin, ne, wo du Gegenwind brauchst, um überhaupt segeln zu können. Ja. Ich finde das total schön und philosophisch. Ich glaube persönlich, dass das Gegenwind eher ein Indiz dafür ist, dass eine Bewegung schon sehr stark ist. Also je stärker die Frauenbewegung, umso heftiger sind eben die Versuche, sie niederzumachen. Ne? Historisch. Es ist natürlich beides wahr, weil es sind beides
Ja, und Metapher. Du willst keinen Sturm, oder? Also im Sturm wirst du dann im Hafen sein. Das ist schon klar. Also es will keine Seglerin, die alle Knöpfe noch beisammen
hat. Bei Sturm möchte ich gerne im Hotel, Restaurant oder an der Bar sitzen. Das ist absolut richtig.
Darf ich noch schnell fragen, zu was hat sie Auskunft gegeben, wenn du schon den Podcast gegen Aufklärung erwähnst?
Du, das ist ganz, ganz spannend. Also ich kenne Monika Barz auch persönlich Demonstration gegen das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Da war sie sehr engagiert. Darüber berichtet sie natürlich auch im Podcast gegen Aufklärung. Was ich sehr schön fand und sehr interessant, sie nimmt uns mit in die Geschichte der Lesbenbewegung in Deutschland und der kirchlichen Frauenbewegung, was ich sehr, sehr, also insbesondere so unter dem Dach der evangelischen Kirche, ne? Lesben, die sich da auch zusammengeschlossen haben. Ja. Das ist so ein Bereich, über den ich sehr wenig weiß, weil ich auch nicht besonders kirchennah bin. Was ich aber ganz, ganz spannend finde als Perspektive und als Erfahrung. Sie berichtet auch so über ihre eigene Mitgliedschaft bei den Grünen und ihren Austritt, ihre Distanzierung von den Grünen. Also sehr, sehr schön, spannend. Sehr, sehr spannend. Sehr vielfältig.
Also die Austritte bei den Grünen, es gibt gerade einen sehr berühmten Austritt aus den Grünen bei den Österreicherinnen. Auch eine ganz, ganz tolle Frau, Faika, jetzt habe ich El Nagashi, heißt sie, glaube ich.
El Nagashi, ja.
Ja, genau. Und sie ist enorm engagiert. Sie ist eine der wichtigsten Kämpferinnen für auch eben, was die Podcastin Isabel Rohner und Regula Stempfli schon seit 5 Jahren machen, für Lasst Frauen frei sprechen, gegen die als lesbische Aktivistin gegen die Transdiktatur von Kindern und Pubertierenden. Sie ist auch auf europäischer Ebene enorm gut vernetzt. Also langsam werden wir ganz viele und können uns brillant vernetzen. Und es kommt auf allen Seiten kommt die Stimme der Vernunft und der Frauen. Die Stimmen der Frauen werden laut und gehört.
Ja,
wir werden natürlich immer noch völlig unterdrückt. Ja.
Du, ich habe dazu ein Beispiel. Wollen wir damit mal anfangen?
Gerne.
Weil heute, wir schalten uns zusammen am 14. Juni 2025 und der 14. Juni ist ein Tag mit Geschichte. Wir haben nun beide den Schweizer Hintergrund, wir haben beide auch die Schweizer Nationalität und in der Schweiz am 14. Juni fand vor 34 Jahren ein etwas wirklich Historisches statt, nämlich der riesengroße Frauenstreik. Und um es direkt einzuordnen für unsere Hörerinnen und Hörer, Regula Stempfli ist nicht einfach nur die Mitgestalterin, Co-Host, Co-Erfinderin von Die Podcastin und eine Bestseller-Autorin. Nein, Regula Stempfli, du hast den Frauenstreik in der Schweiz erfunden, beziehungsweise du hast ihn, dieses Konzept, in die Schweiz gebracht.
Absolut. Ich war an der Konferenz 1990, an der Women in Politics-Konferenz, UNESCO-Konferenz in Oslo. Habe übrigens immer noch ganz tolle Freundinnen seitdem. Es ist fantastisch.
Toll.
Ja, als junge Studentin, wobei ich wurde von der führenden Pippa Norris total kaputt gemacht. Also die ist schon ein bisschen böse gewesen gegen mich. Auf jeden Fall habe ich mich aber trotzdem durchgesetzt. Ich habe ja auch den Bestseller, wir haben da auch einen Preis gewonnen, mit all den Frauen Women in Politics geschrieben, als ich noch ganz klar auf der Schiene jüngste Professorin der Politikwissenschaften in Europa war. Auf jeden Fall 1990 habe ich die Isländerin kennengelernt, Kerstin, und die hat mir erzählt, dass die Isländerin 1973, glaube ich, oder 71 einen Frauenstreik gemacht hätten und dass das kleine Island völlig verändert hätte. Mhm. Und das war ähnlich wie der schweizerische Frauenstreik dann 20 Jahre später, auch mit, also freiwillig, mit vielen, unglaublich vielen Aktionen und Partys und Informationsständen und Vorträgen, wahnsinnig klug organisiert und auch von den Gewerkschaften organisiert. Und ich als junge Studentin habe die ersten wichtigen Studien zu Frauen in Politik gemacht, war sehr befreundet mit SP, also sozialdemokratischen Aktivistinnen. Die waren damals extrem toll. Barbara Geiser oder eben Christiane Brunner, die später gescheiterte Bundesratskandidatin, aber die war die erste Präsidentin der wichtigsten Gewerkschaft. Also der Industriegewerkschaft. Mhm. Und eben Barbara Geiser war die Generalsekretärin der SP-Frauen, der sozialdemokratischen Frauen. Und ich habe einen Vortrag gehalten, weil ich das Handbuch geschrieben habe für den sehr erfolgreichen Wahlkampf der SP-Frauen. Mhm. Also und da war eben Christiane Brunner auch da und wir haben, und sie waren so schockiert über meine Resultate und ich war wie immer ziemlich radikal.
Damals schon.
Hat sich nicht viel geändert. Und dann, dann waren wir so ein bisschen verzweifelt, ja, what else can we do? Und dann habe ich eben erzählt von der großartigen UNESCO-Konferenz und dem erfolgreichen Streik der Isländerinnen, die ja auch dem Land gemäß der Schweiz gleichen. Lange Rede, kurzer Sinn, Christiane Brunner und Ruth Dreyfus, also die Gewerkschafterinnen und die SP-Frauen, haben dann eine absolut geniale Organisation landesweit über alle Landesteile in Gang gebracht und es kam zum erfolgreichsten Frauenstreik überhaupt in Europa. Da kannst du aber jetzt noch mehr dazu erzählen,
gerne,
weil du kennst es ja. Ich möchte einfach sagen, ich war dann bei der Detailplanung nicht mehr dabei, weil ich in den USA war.
Ja, und du warst da wirklich blutjung und das ist schon, ja.
Ja, aber also, ich habe einen wunderbaren Vortrag halten können am Gymnasium Neufeld. Den gibt es noch, der ist jetzt im Gosteli-Archiv.
Ach, toll. Den musst du mir mal schicken, aber das entre parenthèses, wie du immer so schön sagst. Also anyway, was mich beeindruckt an diesem Frauenstreik damals am 14. Juni 1991 war, natürlich die riesengroße Resonanz. Also es gibt keine ganz genauen Zahlen, aber man spricht so von 500.000 Frauen, die sich beteiligt haben.
Ja.
Und das in einem Land, was ja nur 8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat. Ne? Also
damals waren es nur 6 Millionen, 6,5. Also es war wirklich riesig.
Es war immens.
Es war riesig. Alle waren völlig erschüttert.
Ja, und also für mich, ich war da noch ein bisschen kleiner, aber mich gab es natürlich schon. Aber ich komme ja aus diesem erzkonservativen Osten. Ne? Da war nicht so viel damals. Ne? Also ich habe andere Erinnerungen. Aber was mich heute, wo ich mich mit der Geschichte der Frauenbewegung in der Schweiz sehr intensiv beschäftigt habe, sehr was ich einfach extrem klug finde, ist, es war überparteilich. Also es ging um alle Frauen, egal ob sie bürgerlich waren oder äußerste Linke. Mhm. Es gab ein ganz klares Setting. Also 1991, warum gab es diesen Streik? Man konnte es ganz klar begründen. Mhm. 10 Jahre nach dem Beschluss, nach dem Verfassungsbeschluss in der Schweiz, Zitat, gleiche Rechte für Mann und Frau. Und der Frauenstreik hatte den Impetus, wir brauchen jetzt die Umsetzung. Es steht in unserer Verfassung, wo bleibt die Umsetzung? Und zwar in sämtlichen Bereichen unserer Gesellschaft. Ne? Ja. Das ist ja sehr, sehr, sehr konkret.
Ehe, Medien, Lohngleichheit, Wissenschaft, also all die Zahlen, wo Frauen massiv benachteiligt werden, die haben wir alle gebracht. Und die wurden in der Öffentlichkeit dann auch zum ersten Mal so breit diskutiert. Und das Schöne war, dass Überparteiliche und es waren ganz junge, also es waren von Mädchen bis 100-jährige Frauen, waren alle auf der Straße. Und es war so schönes Wetter, es war so bunt, es war so radikal. Ich bin anschließend am selben Tag dann noch ins ZDF-Studio, es war, glaube ich, in Mainz, ins ZDF-Studio und habe dort ein wunderbares Interview geben können, weshalb ausgerechnet die von Deutschland aus gesehen so braven, bünzligen Schweizerinnen einen Frauenstreik lancieren konnten. Also es war, und du kannst alle meiner Generation fragen, die in den 80er, 90er Jahren politisiert wurden, der Frauenstreik in der Schweiz ist eines der wichtigsten quasi Erlebnisse, gemeinschaftlichen Erlebnisse, die wir haben als Generation. Also großartig. Und vor allem eben Lohngleichheit, Medien, Frauen völlig untervertreten, Kultur, Theater, Intendanzen, Stipendien, Wirtschaft, Professuren, Buchautorinnen, Literatur, also alles, alles, alles wurde diskutiert, wieso Frauen als Frauen so unglaublich diskriminiert sind und dass es jetzt endet. Wenn Frau will, steht alles still.
Das war der Slogan, den finde ich auch wahnsinnig gut. Wenn Frau will, steht alles still. Das ist irre gut. Naja, also daran musste ich auch heute, daran muss ich eigentlich an jedem 14. Juni denken, aber heute wieder, denn heute wird in der Schweiz wieder aufgerufen, aber nicht zu einem Frauenstreik, sondern zum feministischen Streik. Der Frauenstreik wurde noch ein paar Mal wiederholt am 14. Juni und seit 2023 ist aber diese Bezeichnung Frauenstreik weg. Und es wird feministischer Streik genannt, was ganz viel plötzlich verändert hat. Also die Organisatorinnen sind auch nicht mehr überparteilich, sondern es ist stramm, stramm, stramm links.
Ja, also, ja, völlig totalitär, identitär.
Also das ist krass. Ja.
Es
ist
der Frauenstreik hat nichts mehr, der 14. Juni 2025 hat nichts mehr mit dem Frauenstreik 1991 zu tun. Aber sehr verehrte Damen und Herren, das war schon in der Sowjetunion so. Der Stalinismus hatte eigentlich mit dem Marxismus nichts mehr zu tun. Ja, so ein paar totalitäre Gleichstellungsdinge, ja. Also so die Wörter glichen sich.
Ja, weißt du, aber weißt du, die aber Intention jetzt dahinten, diese,
die also ist diese, überhaupt nicht, ist nichts, nada niente. Ich habe sogar vom Flimtas für den feministischen Streik oder Frauen mit Sternchen Streik.
Also du, es ist du noch viel, also ich habe mir heute die, es gibt eine Homepage, die aufruft, da sieht man schon eben keinerlei Frauenorganisationen jenseits der äußersten Linken ist er dabei. In der Schweiz gibt es ja auch sowas, so eine übergeordnete Dachorganisation, Allianz F heißen die. Ja. Die rufen nicht zum Streik auf.
Die
sind da nicht beteiligt.
Nein, die haben früher
nein,
noch
schon 23 ja. nicht mehr. Ja, schon seit 2023 nicht mehr. Nichtsdestotrotz, also vielleicht kommen wir da später nochmal drauf oder in einer anderen Folge. Aber ich habe mich so ein bisschen durchs Programm durchgeklickt. Und es ist schon wirklich, wirklich übel. Also aufgerufen werden, dass Genossinnen oder Flinters sich beteiligen. Dann
kann man lachen nur noch. Das ist wie beim evangelischen Bundesrichtertag. Nein, der hieß anders. Aber den haben wir ja auch verhandelt.
Ja,
den
genau.
haben wir ja auch verhandelt, oder? Also wir sehen einfach in der Umwertung, in der Zeit der Umwertung der Werte, lässt sich eigentlich nur noch lachen über den Pathos von gewissen Wörtern, die von identitären Vollhornochsinnen quasi dann zu politischen Programmen erhoben werden. Das lohnt sich nur noch zu lachen.
Also ich bringe ein paar Beispiele. Ich bringe wirklich ein paar Beispiele. Also es gibt in allen möglichen Städten finden finden heute Aktionen statt. Und die scheinen mir auch alle sehr unabhängig zu sein. Ne? Und ich will es ganz deutlich sagen, es wird bestimmt auch vernünftige Frauen geben, die mit vernünftigen, konkreten Forderungen sich beteiligen. Aber sorry, Leute, ihr seid nicht sichtbar. Ihr seid nicht sichtbar. Ich mache jetzt das Beispiel Zürich. Ja. Also Zürich hat ein eigenes Motto. Und das Motto lautet gegen Faschismus und Aufrüstung. Also Frauen kommen da auch gar nicht vor.
Eben, es ist dann, Sowjetunion gegen Faschismus und Aufrüstung. Ehrlich, give me a break.
Also nein.
Okay, geh weiter, sorry.
Dann, also was passiert in Zürich heute gerade? Mhm. Also es gibt natürlich einen Demonstrationszug. Aha. Auf diesem Demonstrationszug gibt es dezidiert eine Abteilung, die groß beworben wird, die sich nennt Feminist Decolonial Palestine Block.
Okay, da kann die Löwin wirklich laut schlimm lachen.
Oh, das musst du gleich erzählen. Also es gibt dann ein Flinter-Yoga, dann werden Plakate gemalt, dann gibt es eine Laufgruppe Zunft zur Diversität, dann mein Höhepunkt, dann gibt es Schreien gegen Femizide und danach gibt es eine Schweigeminute. Sorry. Am Ende gibt es eine Flinter-Only-Party in der Wäscherei. Das zumindest wäre als Ort Grund gewesen, um so einige grundfrauenpolitische Themen zu adressieren, wird aber nicht passieren. Dann, ganz wichtig, es scheint da auch gewisse Probleme zu geben, wen man jetzt adressieren will. Also Flinter ist natürlich ganz vorne, aber jetzt gibt es ein neues, das nennt sich Flintack. Also Flintack sind, also das steht dann auch, Flintack-Personen leisten mehr unbezahlte Care-Arbeit, wo ich sagen muss, also ich freue mich, wenn die ganzen sehr präsenten sogenannten Transfrauen sich auch plötzlich, nachdem sie mit 50 entdeckt haben, dass sie eigentlich als Frau leben wollen, plötzlich jetzt auch ihre Mütter und Väter pflegen. Mhm. Aber das ist alles so, nee. Also,
Ja, also, aber es ist ja, also eigentlich, also, es wäre genial, wenn wir zwei ganz tollen Feministinnen dazu ein Satireprogramm machen könnten, wie in den USA, und für 1 Million mindestens pro Person durchs Land tingeln dürften. Ja. Um die Absurdität. Weil du kannst ab einem gewissen Punkt kannst du solche Dinge nicht, also du kannst sie am Anfang bekämpfen, dann kommen sie durch und werden Mainstream. Und dann reagieren wir so, wie wir jetzt reagieren, nämlich wie auch die Menschen im Ostblock reagiert haben. Der Humor in der ehemaligen Sowjetzone war einer der ausgefeiltesten und besten Arten. Die Witze waren auf unglaublichem Niveau in solchen totalitären identitären Scheiß, oder? Mm. Und deshalb kannst du den 14. Juni aus am besten ignorieren oder eben dadurch mit Satireprogramm durch die Welt tingeln, um zu zeigen, wie Menschen es schaffen, aus echt guten Ideen nur Mist zu bauen.
Ja, und es führt ja zu nichts. Also ich will zwei Dinge nochmal sagen. Also ich verstehe nicht, wie Feministinnen, wie Frauen das mit sich machen lassen können. Ich verstehe nicht, dass nicht bei diesem ganzen Abkürzungssalat, den ich sowieso wahnsinnig schwierig finde, nicht nur wenn es um Menschen geht, sondern auch bei Institutionen, man versteht einfach nicht, was dahinter steht.
Es ist Neusprech, es ist Orwellsches Neusprech, sorry. Es ist eine neue Etikierung von Menschen.
Und es ist eine Entmenschlichung. Ja. Aber dass nie irgendwie eine feministische Gruppierung gesagt hat, ey Moment, wenn wir jetzt Frauen, Lesben, Inter, Non-Binär, Trans, aha, Agenda haben, warum eigentlich nicht Mütter? Ja. Warum eigentlich nicht Alleinerziehende?
Ja.
Warum eigentlich nicht Unterbezahlte?
Ja.
Warum eigentlich nicht von Gewalt Betroffene?
Ja, Prostituierte? oder? Also die Abschaffung der Prostitution als entscheidendes Thema, was ja, übrigens wobei, 14. Juni 1991 absolut eine der Forderungen
wobei,
war.
Wobei, remember my words, das wird der nächste Buchstabe sein, aber nicht Prostituierte, sondern Sexarbeiterin. Mhm. Selbstbestimmt, wahrscheinlich selbstbestimmte Sexarbeiterin, wobei wir dann bei SS sind.
So. Ja.
nein, aber eben weißt doch, du, ich bin Realo-Politikerin. Ja. Du musst wissen als Bewegung, wer bist du, für wen sprichst du, was willst du, und zwar konkret. Jetzt gibt es so einen Salat, ne? Alle möglichen laufen da gemeinsam und wollen von gegen Faschismus, gegen Aufrüstung. Ich bin ganz, ganz sicher, da gibt es auch irgendwo eine Demo, wo jemand gegen die Verwendung von Pestiziden in der Landwirtschaft,
also bin ich
alles,
auch.
Alles, ja. Ja. Ja, also, darum geht es ja nicht.
Glyphosat verbieten, unbedingt. Ja.
Aber du hast wenn du nicht dich klar auf drei Forderungen committen kannst, kannst du es vergessen. Und diese Gruppierung, liebe Leute, ihr mögt schöne Partys feiern, ich würde mich sehr freuen, wenn es so ist, aber ihr seid in euren Interessen total unterschiedlich. Und das sieht man, wie diese Bewegung beispielsweise gegen Mütter vorgeht. Also ich habe beispielsweise heute so ein Kurzstatement gelesen von einer, die sagte, sie wäre junge Mutter und würde sich deswegen engagieren. Und dann merkst du, wie sie beim Reden denkt, oh nein, das darf ich ja nicht sagen. Und dann spricht sie von sich selber als gebärender Person. Nein, du bist eine Frau.
Eben.
Und beim Frauenstreik einen Tag im Jahr in der Schweiz.
Ja,
solltet ihr das wirklich benennen können, was eure Forderungen als Frauen sind? Wenn es Männer gibt, die diese Forderung unterstützen, herzlich willkommen.
Mhm.
Aber deren Interessen sind völlig andere.
Nee, also die ganze Bewegung ist ja gemacht von den Männern. Die Männer haben es offensichtlich wieder geschafft. Denn Frauen, die großen Erfolge der Frauenbewegung, unter anderem dem Frauenstreik 1991, wieder wegzunehmen. Und das passiert seit Hunderten von Jahren, wenn Frauen, wenn Frau will, steht alles still. Wenn Frauen wollen, wenn Frauen sich zusammenschließen, und zwar Lesben und Frauen, sind sie unfassbar mächtig und verändern die Gesellschaft. Und das passt den Männern nie und nimmer. Also wird divide et impera, teile und herrsche, das alte, patriarchale, perfekt funktionierende Männerprinzip, das jetzt in dem progressiven Kostüm kommt, ähnlich wie bei den Kommunisten, wo die Frauenfrage nur eine zweitklassige Frage war. Und stell dir vor, die Frauen als das angepassteste Geschlecht, als das mutloseste Geschlecht, außer wenn es um über die eigene Nachzügler und Kinder geht, aber eigentlich sind Frauen so, also vor allem wenn sie jung sind, so unfassbar angepasst, weil sie ihr biologisches Programm erfüllen wollen, sollen, müssen und es tun.
Aber
und
dabei,
für das machen Frauen alles.
Aber weißt du, genau
und
dieses
das
biologische
ist der Horror.
Dieses Biologische wird ja ausgeklammert und ich möchte es unseren jüngeren Hörerinnen und Hörern in aller Klarheit sagen, gerade in der Schweiz, ne, Frauenstimmrecht, erst 71. Mhm. Ich selber habe es noch erlebt, dass Frauen in Appenzell nicht wählen durften. Erste Wahl Ende 1991, nach dem Frauenstreik in der Schweiz.
Mhm.
Liebe Leute, trans, inter, non-binär, agenda, hatten die einen Penis, durften die wählen.
Mhm.
Am Arsch mit gleicher Solidarität.
Mhm,
am Arsch.
Ja. Aber ich bin sehr wohlgemut heute am 14. Juni 2025 als große Löwin, weil ich sehe, dass all diese Kräfte, die eben tatsächlich direkt aus der Sowjetunion noch stammen, aus der russischen Revolution 1917, die jetzt die ganze Welt bis heute in einer Klammerhaltung gehabt, weil nämlich die Islamofaschisten, die russische Revolutionstechniken übernommen haben. Am 14. Juni 2025 bin ich besser aufgewacht, weil ich, wie ich immer sage, Regula Stempfli Zitat, nur ein toter Diktator ist ein guter Diktator. Und ich finde, diese Krassheit kann man schon mal bringen. Gestern ist es den israelischen IDF und dem Mossad gelungen, die drei wichtigsten Chefs der Revolutionsgarde, Hussein Salami, der die islamische
Salami.
Ja, der heißt wirklich Salami.
Okay,
ja.
Kann ich mir merken.
Islamische Revolution mit Stellvertreterarmeen in Syrien, Jemen, Irak, Gaza, Libanon aufgebaut hat. Der ist tot. Der Stabschef Mohammed Bakeri, der Verbindungsmann der Armee mit Khamenei, ist tot. Und dann gibt es noch einen Gholam Ali Rashid, der Kommandeur der Streitkräfte, ist tot. Und gleichzeitig sind auch 6 Nuklearwissenschaftler tot. Und jetzt, wenn ihr denkt, ach, die Podcastin, also man feiert doch nicht den Tod, muss ich euch einfach ganz geopolitisch, strategisch mal ein bisschen die Welt 2 Minuten erklären. Weil auch ich habe vor einer Woche, bin ich über Trump hergezogen und habe gesagt, der ist nur ein Real Estate Man, also der macht nicht mehr Realpolitik, sondern nur globale Real Estate Politik, das ist ein Selfism, das ist alles, was ich im Trumpism 01 erwähnt habe, 2.0 ist noch schlimmer, es geht ihm nur darum, ein eigenes Vermögen zu schaffen und er lässt Israel im Stich. Jetzt, eine Woche später, erkenne ich natürlich, dummes Tussi hätte es wissen sollen, militärstrategisch, war das der geschickteste Schachzug aller Zeiten. Die Iraner, they had no idea what hit them. Die Iraner, oder die haben alle, die ganze Welt, auch die Journalisten reden immer noch davon, Trump und Netanyahu, Trump distanziert sich eben auch von Israel, der will nur Deals, Israel wird nicht gestärkt, Israel steht allein, die Islamisten gewinnen, weil der Trump so ein fürchterlicher, erratischer Politiker ist und so weiter und so fort. Stempfli hat das alles nachgebetet und jetzt hat sie natürlich realisiert mit dem wichtigen Schlag gegen die nukleare Aufrüstung dieses Mullah-Regimes, das die ganze Welt bedroht, sehr verehrte Damen und Herren. Nach diesem Schlag habe ich realisiert, das war die ganz klassische militärstrategische Taktik. Die Iraner, die Mullahs, haben keine Minute mehr damit gerechnet, dass die Israelis angreifen. Und weshalb haben die Israelis angegriffen? Erstens, sie haben nicht den Khamenei umgebracht, obwohl das ganz einfach wäre. Sie haben Iran gezeigt, zu was sie alles fähig sind. Wir dürfen nicht vergessen, bei all diesem pro-Hamas- und pro-islamofaschistischer Berichterstattung der Mainstream-Medien, das hören wir absolut nie. Wir dürfen das nicht vergessen, dass schon vor einem Jahr die iranische Raketenabwehr ausgeschaltet wurde. Die Pager-Aktion, eine der 10 Jahre vorbereiteten Geheimdienstoperationen, die Hezbollah, also es sind fürchterliche Terroristen, die dich und mich direkt bedrohen, deine Mama und sogar all die Flimtas Pelimpas an dem feministischen Streik in der Schweiz, die wurden ausgeschaltet in einer 10-jährigen Geheimdienstoperation des Mossad. Also das musst du zuerst mal hinkriegen. Und jetzt ist es ganz klar, we win, they lose. The Lion Rose, oder? Also es gibt das Mullah-Regime. Und Natalie Amiri hat gestern so einen weinerlichen Kommentar gemacht. Ja, also in Iran sind sehr viele Menschen sehr froh, dass die Mullahs, also vor allem eben, also sorry, er war der Revolutionsgarde, also dass diese Mörder nicht mehr leben, oder? Aber man möchte ja schon, dass Iran, die Mullahs fallen durch die Iraner und Iranerinnen selber und nicht von außen. Sehr verehrte Damen und Herren, Deutschland musste die bedingungslose Kapitulation eines nationalsozialistischen Terrors, japanischen Terrors. Wenn Japan und die Deutschland, wenn die Nazis im Zweiten Weltkrieg nicht eine bedingungslose Kapitulation unterschrieben hätten und die Städte bombardiert worden wären, würden wir jetzt keine Demokratie feiern.
Also, ja, und trotzdem, ja. Wenn ich dazu einen Satz sagen kann, du hast recht, und trotzdem hat auch Amiri recht, natürlich wäre es immer schön, wenn ein Volk sich gegen die Unterdrücker selber auf
beugt ja
und es schafft. Ja, ja, und es schafft. Ne? Und das war ja nicht so, weil das Regime im Iran so mächtig war und alle Demonstrantinnen und Demonstranten ins Gefängnis kamen, gefoltert wurden, umgebracht wurden.
Ja.
Aber ich sage das ja auch, ich würde mir das auch wünschen im Gazastreifen, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser gegen die Hamas.
Ah, die kannst du
aber
vergessen.
Das, genau,
die kannst du vergessen.
Vergessen.
Die haben wieder getanzt, als Iran zurückgeschlagen hat.
Ja.
Was ich aber an allen Presseberichten, also die Dummheit, die Inkompetenz der deutschen Leitmedien, ich habe auch Apokalypse Pressejournal habe ich gehört, diese unfassbare Inkompetenz von geopolitischer Militärstrategie, darüber nachzudenken, was das bedeutet für die Welt, das macht mich wirklich kirre. Ich sage euch einfach, erstens, deshalb, the lion has risen. Ich sage euch, das war es entscheidend, die Israelis haben ganz gezielt die Nuklearwissenschaftler und die drei obersten Armee-Mullahs ausgeschaltet. Sie hätten die ganze Mullah-Garde ausschalten können in diesem Angriff, weil sie sind, die Raketenabwehr in Iran ist am Boden. Punkt. Mhm. Sie haben es mit Absicht nicht getan, einfach um ganz klar dem Regime zu zeigen, ihr seht, zu was wir fähig sind, wenn ihr weiter den Tod von Israel propagiert und mit allen Mitteln unterstützt.
Was
und
Staatsziel
das ist die
ist
Welt.
Von Iran, ne?
Das ist das Staatsziel von Iran. Und ich denke, dass diese ganze Aktion auch das Regime von innen, also dass ich jetzt hoffe natürlich auf die Reformkräfte von innen, innerhalb der Mullahs, da wird es nämlich ganz viele jetzt geben, die denken, oh, also ich möchte nicht einfach alles verlieren. Und es könnte sein, dass die Geheimdienste, die israelischen Geheimdienste schon längst innerhalb der obersten Liga der Mullahs infiltriert sind. Und dass die Mullahs so Angst haben, sogar einen Wasserkessel einzustecken, weil sie Angst haben, er könnte explodieren. Ich finde es, und diese Diskussion müssen wir führen. Und wir müssen auch führen, eben von Netanyahu und Trump war das ein genialer Schachzug. Militärstrategisch, yes, 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 we can. Erstens. Und zweitens sage ich nur noch, und das ist der Schluss, der Krieg gegen den Islamismus hat spätestens gestern begonnen. Und wehe, ihr Menschen da draußen, ihr wisst nicht, auf welcher Seite ihr steht. Sogar Emmanuel Macron, der plötzlich dafür Gaza weibelt, ist Iran, den iranischen Mullahs, nicht zur Hilfe gesprungen. Und ups, oh, und jetzt müssen wir was machen. Nein, aber vielleicht hat ihn ja auch seine Frau geschlagen. Also man weiß nicht, dass er nichts gesagt hat. Das war jetzt sehr böse und sehr satirisch gemeint.
Das darfst du, Satire fehlt manchmal in unserer Zeit. ich finde, auch nochmal ein anderer Aspekt, gerade ist ja der sogenannte Pride Month. Ich kann mich übrigens nicht erinnern, dass es in meiner Lebenszeit mal einen Frauenrechte-Monat gab.
Einen Mama-Monat,
aber
ich finde,
dieser Pride Month ist eine schöne Sache, wenn auch mal gejubelt würde, dass Israel durch den Schlag gegen den Iran unfassbar viel macht für Homosexuelle, für Schwule, für Lesben, für Frauen, für Frauenrechte, die damit die Chance haben, vielleicht doch in den nächsten Jahren sich als Menschen mit ihren Menschenrechten für ihr eigenes Leben entscheiden zu können.
Freiheit.
Ja? Und ich möchte einmal sagen, ein Satz, den mein lieber Freund Gerd Bührmann, ich zitiere ihn viel zu häufig, verdammt, aber trotzdem, ne? Also
Ehre gebührt Ehre, genau.
Ja. Genau, der hat zum Pride Month ein ganz tolles Statement abgegeben. Und zwar hat er sämtliche Länder aufgelistet im Nahen Osten, die Rechte für Homosexuelle und für Frauen gewährleisten. Die Liste ist denkbar kurz, denn auf dieser Liste steht ausschließlich Israel. Ja. Israel ist das einzige genau, den Land.
Den habe ich gesehen, den Tweet. Ja. Wie viele Länder im Nahen Osten garantieren die Freiheit für Homosexuelle und Lesben? Ein einziges Land, Israel. Punkt. War großartig.
Pride Month. Ja, also genau. Das zum Thema Frauenstreik und diesen Block. Ja. Decolonize Feminism.
Ja, aber ich sage, ich habe von einer Freundin gerade erfahren, dass sie auf diesem March, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe jetzt nach Ägypten, ich muss was tun.
Eine ich dachte, sie macht Urlaub in Ägypten.
Nein! Ja. Okay. Nein, die, was, und ich finde das ja großartig. Also die machen so einen March for Gaza oder so wie die Greta Thunberg mit ihrer Flotilla irgendwie im Meer rumreist und meint jetzt ihren Antisemitismus, also ihren Ökologiefanatismus durch Antisemitismus ersetzt zu haben und dann noch ein bisschen Präsenz und Coverage zu kriegen, oder? Weil sonst spricht ja kein Mensch mehr von der. Egal, es gibt auf der anderen Seite eben nach Ägypten, gibt es einen Peace March for Gaza oder what the fuck, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Und da machen ganz viele Schweizer und Schweizerinnen mit. Unter anderem auch meine sehr intellektuellen Feministinnen, die eben dann mit so weinerlichem Ton, ich muss jetzt was tun. Und dann, und dann kommen sie nach, sie wollen durch Ägypten nach Gaza, weil sie damit denken, sie sind dann die Human Shields, also die menschlichen Schützen für die arme palästinensische Bevölkerung,
über die Grenze
verbombtet.
Zwischen Ägypten und Gaza. Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Aber das Schöne ist ja, sorry, ich klinge echt zynisch, aber das ist wirklich, also Dummheit muss einfach bestraft werden. Sorry, zwischendurch. Natürlich werden die ägyptischen Sicherheitskräfte Teufel tun, diese Busse von weißen, alternden Feministinnen und Hängebrüsten, die jetzt dafür, Gas, jetzt bin ich echt auch sexistisch.
Body-Shaming.
kann ja mich einschließen.
Nur weil du so schöne Brüste hast, Regula Stempfli.
Aber ich kann mich ja einschließen. Nein, ich bin auch eine alte Frau, die da vor dem Computer hockt und die Welt verändern will. Nein, aber sie wurde natürlich von den ägyptischen Sicherheitskräften sehr unsanft abgewiesen, weil natürlich Ägypten Teufel tun wird, die Grenze zu Palästina aufzutun. Das war ja immer die Diskussion, oder?
Das war nie eine Diskussion. Ja. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass Ägypten die Grenze zu Gaza hat.
Oh, sind die
spielt ja, aber die spielt ja in den Medien nie eine Rolle. Da sagt man immer, das böse Israel hat die Grenze zugemacht.
Nein,
aber niemand spricht über Ägypten.
Alle machen die Grenzen zu. Kein Mensch will die Palästinenser aufnehmen. Niemand.
Doch,
die Deutschen schon. Eben, das ist dann, oder die Schweizer, die Zürcher Linksfraktion des feministischen Streiks. Auf jeden Fall wurden dann dieser March nach Gaza, wurden die sehr unsanft behandelt. Und dann habe ich eben ein WhatsApp gekriegt, weil ich bin dann immer noch Spionin bei solchen Aktionen, wo sich eben diese weißen Boomer-Frauen beklagen, wir wurden jetzt in den Bus geprügelt quasi und was soll das und so, weißt du, einfach, die haben keine Ahnung von der geopolitischen Situation, oder? Finden aber tatsächlich, wenn sie eine moralische Entscheidung fällen müssen, dass sie auf der Seite von Mördern und Vergewaltigern und Kriegshetzern durch Ägypten reisen, um dann in Gaza mit freundlichen, offenen Armen aufgenommen zu werden. Den hat es doch echt ins Hirn geschneit. Und ich rede da nicht von einem Dutzend, oder von einer durchgeknallten Freundin, das kann ja passieren. Oder? Auch ich habe manchmal meine schlechteren Tage. Nein, das sind Hunderte bis Tausende von Schweizer und Schweizerinnen, Deutschen und Österreicher und Österreicherinnen.
Aber weißt du, ist das nicht, ich meine es wirklich ehrlich, die können das, also die dürfen demonstrieren dafür und sie können das sogar in Ägypten und werden dann zurückgeschickt und ihre Staaten unterstützen sie dabei, zurückzukommen.
Ja.
Ist das nicht eine große Errungenschaft? Ich meine das völlig unpolemisch.
Ja, absolut. Weißt du? Absolut.
Und
sie sind frei, legitim. Dies
es
zu
ist,
tun.
Es
und
ist
es
legitim.
Ist und es ist keiner Iranerin erlaubt. Weißt du noch, 2022, Frau, Leben, Freiheit. Alle Medien haben darüber berichtet. Jetzt beim Angriff von Israel gegen seinen Todfeind, also eigentlich jetzt sind wir im Zweiten Weltkrieg, die Islamofaschisten müssen ausgeschaltet werden. Jetzt hat Israel endlich begriffen, sorry, es ist tatsächlich, weißt du, seit 46 Jahren schreien die in den Moscheen immer tot den Juden. Mhm. Aber irgendwie hat Israel immer gedacht, warten wir mal ab. Naja, also so ernst werden sie es nicht merken. Sehr verehrte Damen und Herren, der 7. Oktober wurde so geplant, auch von Iran, weil sie meinten, dass alle zur Hilfe kommen werden. Also Hezbollah, die Houthis, die Hamas und dann auch die PLO auf der Westbank oder Seite, dass denen endlich jetzt der Moment gegeben ist, auch unter der Biden-Administration, wo man ja immer noch nicht weiß, wer war jetzt wirklich Präsident der letzten 4 Jahre Biden-Administration, wie alle neuen Dokumentationen aus den USA zeigen, die übrigens auch in den deutschen Leitmedien kaum besprochen werden. Also, wo genau da haben die Islamofaschisten gedacht, now's the moment, jetzt machen wir Blitzkrieg. Und das wird nie in der geopolitischen Situation so erkannt. Und jetzt, wo Israel eben die Islamofaschisten in ihrer nuklearen Streitkraft ausschaltet, sie haben ja kein einziges ziviles Gebiet angegriffen, anders als Iran, das hunderte von Bomben sofort auf Tel Aviv geschossen hat. Oder? Also wer da moralisch nicht unterscheiden kann, Israel macht militärstrategische Bombardierungen, oder? Und Iran macht flächendeckende Zivilistenbombardierungen. Aber auch das ist den deutschen Leitmedien kein Wort wert. Nee. Und den deutschen Leitmedien war Frau Leben, Freiheit. Die Hunderten von Mädchen, die vergewaltigt, gefoltert, gehäutet werden in den furchtbaren islamofaschistischen Gefängnissen, sind kein Thema. Syrien, das diese Woche die Burkinis eingeführt hat, als mandatorisch, also kannst du nicht mehr mit dem Bikini in Syrien baden, konntest du unter Assad, glaube ich, auch nicht mehr, aber keine Ahnung. Aber,
nur Männer durften das.
Ja, genau. Und all das ist absolut kein Thema.
Nee, wenn es um Frauen geht. Frauen spielen keine Rolle. Frauen sind.
Du hast ja so recht.
Auch Länder, die sich für Frauenrechte einsetzen, das spielt keine Rolle. Abgesehen davon, dass ich manchmal wirklich zynisch werde und denke, okay, der Antisemitismus ist so tief verwurzelt in unserer Gesellschaft auch und in unseren Medien, dass die Medien mögen gerne Juden, die stillhalten. Juden, die sich wehren. Juden auf Stolpersteine, ja. Juden, die sich wehren.
Ja, nee. Und da habe ich eine wunderbare Karikatur gesehen. Nie wieder heißt jetzt, ich glaube, das war auch vom Gerd Bührmann, der mir das geschickt hat, oder Chaim Noll, mit dem ich ein Gespräch gehabt hatte. Da ist ein leider sind es nur Männer, aber ein KZ-Häftling, der seinem Enkel, also dem IDF-Flugpiloten, über den Kopf streicht. Und das heißt eigentlich nie wieder ist jetzt. Ich glaube, die Welt ist absolut empört darüber, dass sich Juden und Jüdinnen, dass sich Israel wehrt, dass sich Juden und Jüdinnen weigern, irgendwie zu emigrieren, sich nicht mehr zu verteidigen, sondern einen anderen Ort suchen und sich dort wieder anpassen. Ich glaube, das ist das große Entsetzen der klassisch antisemitischen christlichen Kultur und auch der klassischen linken antisemitischen Kultur und der klassischen islamistischen Kultur, antisemitischen Kultur. Ich glaube, das ist das, was die Menschen so wahnsinnig wütend macht. Und ich glaube, das ist der Kern auch, weshalb Frauen wie ich so wahnsinnig fertig gemacht werde, weil es ein Skandalon ist, dass sich Frauen wehren.
Ja, da gibt es große Parallelen. Und ich habe direkt, das ist ein super Übergang zu noch einem anderen Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde. Frauen wie du werden angegriffen, Frauen wie ich, ein bisschen weniger. Frauen wie Gertraud Klemm werden angegriffen. Hast du das mitbekommen? Der Fall Gertraud Klemm, große, tolle Autorin. Wir haben schon mehrfach über sie gesprochen.
Nur am Rande, erzähl.
Ja, gerne. In der Podcastin haben wir ja manchmal auch über Bücher, unsere Lieblingsbücher gesprochen. Und ich habe von Gertraud Klemm in jedem Fall mal Einzeller, Einzeller vorgestellt, was ich sehr liebe. Hippocampus ist eines der lustigsten, klügsten politischen Bücher. Ich habe es gefressen. In meinem Bücherregal stehen, ich gucke gerade auch noch, Muttergehäuse von ihr und Aberland. Ich finde, sie
Aberland ist
eine Hammer-Autorin.
Ja.
So, also was ist passiert? Gertraud Klemm, also wirklich sehr bekannte österreichische feministische Autorin, die viele Bücher geschrieben hat und auch regelmäßig in Zeitungen, Zeitschriften publiziert, immer mit klarer feministischen Haltung, gutem Kompass.
Ne? Sie schreibt wie eine Derwisch, also sie ist großartig, also ihre Sprache ist, ich liebe eben ihre Sprache. Mm. Ich finde es also ich bin ja bei der Literatur sehr wählerisch und ich liebe eben, wenn Poesie und Schärfe sich treffen, also super. Okay, ja, also klar, sie ist bekannt.
Ja, und sie ist bekannt.
Hätte schon alle Preise gewinnen sollen, aber eben, ja.
Da ist noch Luft nach oben.
Ja.
Als bekannte Autorin ist sie natürlich auch immer wieder in der Situation, dass sie angefragt wird, sich an Anthologien, also Sammelbänden, zu beteiligen. Und tatsächlich vor ein paar Wochen kriegte ich bei Instagram so die Werbung eingeblendet des österreichischen Leikam Verlags mit einer Ankündigung für eine Anthologie, die im September erscheinen sollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich zwei Anthologien herausgegeben habe, persönlich mag ich keine Anthologien.
Ja.
Aber ich habe diese Ankündigung gesehen vom Leikam Verlag von einem Buch und ich sah als direkt auf dem Cover, also waren die Herausgeberin genannt und dann direkt auf dem Cover mit Beiträgen von oder Special Guests hieß es, glaube ich, Gertraud Klemm.
Ja.
Und es fiel mir auf und ich dachte, ach cool,
super.
Von Gertraud Klemm, wenn die dabei ist, werde ich dieses Buch kaufen. Das war mein Gedanke, wirklich wahr. Und dann brach die Hölle los und der Leikam Verlag hat dieses Buch in dieser Form, beziehungsweise die Beteiligung von Gertraud Klemm, zurückgezogen. Die haben Gertraud Klemm aus dieser Anthologie geschmissen.
Also damit haben sie gerade einen, damit haben sie sich gerade ruiniert.
Ja,
ich bin sicher, Leikam Verlag wird im nächsten Jahr den Konkurs anmelden oder in zwei Jahren.
Das ist ja mit der größte Verlag Deutschlands, Österreichs.
Ehrlich?
Sehr groß. Sehr,
den kenne ich, nicht.
Eine ganz große Bandbreite an Autorinnen und Autoren.
Und
dazu komme ich gleich noch.
Dieser Verlag wirft Gertraud Klemm aus dieser Anthologie. Sie sind ja völlig bescheuert.
Und ich sage dir die Begründung noch, und das sind jetzt alles Zitate offiziell des Verlages. Also sie schmeißen Klemm raus. Der Hintergrund war, sie hatten diese Verlagsankündigung gemacht und daraufhin kriegten sie Beschwerden, so aus diesem queer-feministischen...
Oh my goodness me, also da haben die Trolls und diese kleinen...
Voll zugeschlagen. Voll
was sind das? Das ist eine Handvoll, 10, 12, 20, das ist ja das Thema.
Natürlich, aber der Verlag hat direkt kalte Füße bekommen.
Von 20 irgendwelchen durchgeknallten islamofaschistisch verehrenden Identitätsscheiß.
Wahrscheinlich.
Oh mein Gott, was ist das
die nicht
für ein
persönlich.
Verlag?
Aber jetzt sage ich dir die zwei Begründungen, die der Verlag dann veröffentlicht hat. Also sie trennen sich von Klemm, ne? Weil sie, Zitat, eine nicht intersektionale Perspektive auf feministische Fragen vertritt. Zitat Ende. Und dann weiteres Zitat vom Verlag, weil sie eine unterschiedliche Auffassung habe, Zitat, in welchem Umfang die Rechte und, jetzt kann ich das nicht lesen, Anliegen der queeren Community berücksichtigt werden. Aha. Zitat Ende. Das ist Hammer. Das ist jetzt wirklich gegen jede Meinungsfreiheit. Und für eine, also ich habe das gelesen, dachte, Moment mal. Der Verlag macht ein feministisches Buch
und ich wollte fragen, es ging um feministische Anthologie.
Gedankenreinheit. Ja. Also es wird vom Verlag, Klammer, immer mit gemeint, die Herausgeberinnen, offenbar, wenn es um Feminismus geht, eine Reinheit der Lehre verlangt, einer ganz spezifischen.
Ronerin, super.
Das ist schrecklich. Da wird von Frauen eine Reinheit des Denkens verlangt, die niemals von Männern verlangt würde.
Also das
niemals.
Ist so geil, was du jetzt gesagt hast. Also das muss ich jetzt nochmals verstehen. Also es war eine feministische Anthologie und es ist so toll, wie du das jetzt sagst. Die Reinheit der Lehre, richtig. Das stimmt. Wo gibt es
Aber das
noch?
Ist schrecklich. Und weißt du, als wir vor 5 Jahren angefangen haben, Regula Stempfli und Isabel Rohner, war, ich, mit das erste Thema, diese Studie der Uni Rostock über Repräsentanzvorkommen von Frauen, von Autorinnen im deutschen Feuilleton.
Genau.
Von da gab es diese Hammerstudie, die besagte, es ist echt desaströs. Ne? Also, Frauen veröffentlichen immer noch weniger als Männer. Das heißt, Verlage entscheiden sich häufiger für Männer. Warum? Mhm. Weil im Feuilleton Männer häufiger rezensiert werden. Und zwar eklatant häufiger von Männern wie Frauen. Also es gibt mehr Männer, die schreiben, als Frauen im Feuilleton. Aber die beide schreiben wieder häufiger über Autoren und Berichte über Bücher von Autoren bekommen auch noch mehr Raum. Das war mit unsere erste Studie, über die wir diskutiert haben. Und jetzt, es hat sich nicht viel verändert. Mhm. Nur, dass jetzt offensichtlich die Frauen, die veröffentlichen, auch noch gewisse Zusatzkriterien erfüllen müssen, wo sie politisch stehen.
Es ist
was unterethisch. Von Männern nicht verlangt wird. Und ich glaube sogar, These, es sind Frauen, die das von Frauen verlangen. Das heißt, Frauen canceln Frauen. Verdammte Axt, so schaffen wir niemals eine gleichberechtigte Gesellschaft. Frauen.
Aha.
Das ist absolut.
Ja, weil die Frauen als das unterdrückte und angepasste Geschlecht, denen kommt nichts Besseres in den Sinn.
Das ist das bescheuerte Geschlecht.
Das kommt denen nicht Besseres in den Sinn, als ihre Geschlechtsgenossinnen, die es vielleicht mal geschafft haben oder die frei sind, die schön sind, die klug sind, die whatever sind, die zu rühmen, zu tanzen, mit ihnen groß zu werden. Also das ist sowas von bitter. Also, aber also der Verlag selber. Jetzt habe ich gerade, währenddem du geredet hast, habe ich etwas gemacht, was ich sonst nie mache. Habe ich schnell gegoogelt, weil ich gedacht habe, oh Jesus Gott, müssen wir der Clem helfen und so. Aber ich sehe, dass sogar die Zeit hier einen wahnsinnig kritischen Artikel über das Vorgehen des Verlags hat, der Standard auch, also der Standard, von Österreich, der Linke, auch voll auf der Seite von Gertrud Klemm steht. Und übrigens, sie bringt ja ein neues Buch raus Ende Juni. Also das ist die beste Werbung für sie. Also offensichtlich ist sogar den Leitmedien klar, dass ein solches Vorgehen eines Verlages nicht nur Klemm betrifft, sondern sie alle betreffen könnten. Bist du da nicht
weiß
sicher?
Weiß ich noch nicht. Weiß ich tatsächlich noch nicht. Also ich glaube auch, ich hoffe es, dass Gertrud Klemm das unterstützt bei ihrem nächsten Buch, ne, was demnächst erscheint.
Ja, das ist die beste kaufen. Propaganda. Bist du nicht sicher? Ich denke, so entscheidend. Und ich denke gerade, Autoren sind und Autorinnen werden extrem hellhörig. Wenn ein offensichtlich großer Verlag, also ich entschuldige mich, dass ich da so eine Banausin bin, ein offensichtlich großer österreichischer Verlag ein derartiges Cancel-Management betreibt auf oberster Stufe von Herausgeberinnen und Redaktoren.
Also ich sag mal so.
Das glaube ich, das passt niemanden. Also da macht sich der Verlag dermaßen lächerlich und ich werde dafür sorgen, dass das wirklich als Thema behalten wird. Ein Verlag, der Reinheitslehre, wirklich brillante Analyse, Ronerin, Reinheitslehre propagiert, dass der verdient es nicht mehr, Verlag genannt zu werden, sondern dann ist es eine politische Organisation. Weil das habe ich ja auch schon, haben wir ja auch schon durchgezogen mit den Rechten. Verlagen, ja. Oder? Also die als Verlage alle Verlagsrechte für sich und die Freiheiten und bla 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 in Kauf nehmen, die aber eigentlich eine Parteipublikation sind, oder? Und dann also kannst du dich nicht mehr als Verlag nennen. Und das, ich finde das schon ein Beispiel, da kann ich dann ganz krass sein, ein Beispiel für totalitäre Identitätspolitischen Shit, der von ganz links hier in dieser Verlagspolitik offenbar gepusht wird.
Richtig, aber es bezieht sich eben nur und ausschließlich auf Frauen. Und genau das ist ein Grund, warum es am Ende keine Konsequenz haben könnte. Weil Frauen nicht wichtig sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass queer, also dieses Tralali, tralala und alles ist bunt und fröhlich und so und wir wissen eigentlich aber nicht, was wir politisch fordern, weil wir fordern ja für alle und dass sich das widerspricht, ist uns egal. Das verkauft keine Bücher, glaube ich wirklich. Ich glaube, dass diese
Woke
Zielgruppe...
Goes broke.
Ich glaube Woke auch nicht, dass Vogue Bücher broke. Kauft. Weißt
Nein,
du?
Ich sage ja, Vogue goes broke. Also jede Firma, die auf Vogue gesetzt hat, hat verloren. Apropos Frauen und Autorin... Da kommt mir noch das Thema in den Sinn. Wir haben zwar fast keine Zeit mehr, aber nächste Woche können wir auch wieder nicht. Deshalb trotzdem noch hier. Thomas Mann wurde 150 Jahre alt in diesem Jahr. Und das habe ich nur gemerkt, weil Thomas Mann überall bespielt wird. Unter anderem auch in der Sendung, die ich sehr gut mag, Aspekte oder das literarische Quartett, wo der Zauberberg neu besprochen wurde. Und aufgefallen ist mir die absolute totalitäre Abwesenheit von Frauen rund um Thomas Mann.
Oh, nee.
Dabei haben die Frauen diesen Typen gemacht. Erstens.
Hedwig Dom.
Ja, okay, da möchte ich dich eben nachher fragen.
Okay,
noch.
Gerne.
Aber was einzig allein wird manchmal Katja erwähnt. Aber ich finde diese Besprechungen von Thomas Mann als dieser singulär, der verkappte Schwule, der immer gelitten hat, der aber wunderbare Reden gehalten hat, dann gegen Hitler, oder? Nachdem das sein älterer Bruder Heinrich Mann, den ich viel mehr verehre, das schon längst gemacht hat, oder? Egal, also in allen Sendungen, Arte, ZDF, ARD, SRF, überall, oder ich habe mich jetzt Thomas Mann, weil ich liebe ja von Thomas Mann ein Buch, das niemand kennt, nämlich Dr. Faustus. Ich finde es großartig.
Also ich kenne es. Es gibt schon ein paar, die das kennen.
Ich finde den wahnsinnig toll. Egal, aber die Frauen spielen keine Rolle. Jetzt erzähl mir, obwohl sie Thomas Mann zu Thomas Mann gemacht haben und auch sein Erinnern, das Erinnern an ihn aufrechterhalten haben, nämlich durch die Tochter. Wie hängt Hedwig Dom mit diesem Thomas Mann zusammen?
Thomas Mann war ihr Großschwiegersohn. Und Hedwig Dom war vor Thomas Mann schon beim S. Fischer Verlag und war eine sehr, sehr gut eine bekannte, prominente Autorin, einflussreiche Autorin. Ich kann es nicht dezidiert nachweisen, dass sie ihm auch den Weg geebnet hat zu S. Fischer. Ich habe da keine Dokumente zu, aber es fällt auf. Ne? Also wenn deine wenn die Großmutter deiner Frau, die du besucht hast, also da gibt es, kann man nachweisen, sie hat, wenn die bei dem Verlag ist, wo du nachher durchstartest und du kommst zum selben Verlag, ist es sehr wahrscheinlich. Ne?
Ja, und S. Fischer und war auch ein jüdischer Verlag, der ja enteignet wurde. Das ist ja auch eine neue Geschichte. Also sie ist die Großmutter. Sie ist nicht die Mutter der Frau von Thomas Mann, sondern die Großmutter der Frau von Thomas Mann.
Ja, ihre Tochter hieß auch Hedwig, deswegen ist es auch...
Deshalb ist es völlig verwirrend.
Nee, Katja Mann war die Enkelin von Hedwig Dom, von meiner Hedwig Dom.
Ja, und die Katja Mann heißt ja auch die Tochter von... Also die haben ihre Frauennamen nicht sehr divers.
Erika.
Erika, nee, das stimmt. Erika. Ja, ja. Also die Katja war die Groß-, die Enkelin. Und Katja wurde vom Thomas Mann ja nur geheiratet, weil er eine bürgerliche Existenz brauchte. Oder? Also er brauchte das, um schreiben zu können, er brauchte das Geld der Familie Dohm, er brauchte diesen Schutz.
Ja, also ich glaube tatsächlich, ich liebe Thomas Mann als Schriftsteller, wirklich. Ich finde es unfassbar, dass der schon mit Anfang 20 die Buddenbrooks geschrieben hat. Ich finde, es ist ein brillantes Buch. Der war unfassbar talentiert. Ich glaube auch, nach meiner wirklich jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Ehe, dass die eine gute Ehe hatten.
Ja, sie hatten auch 6 Kinder zusammen.
Also. Ja, ja, und dass die sich sehr zugeneigt waren als Menschen. Von daher, aber nichtsdestotrotz ist das ja auch nicht das Thema. Die Welt ist auch zu komplett und zu ambivalent. Was nicht geht, ist ja das, was du beschreibst. Ja. Dass man über Thomas Mann berichtet, als hätte es niemals Frauen in seinem Leben gegeben, die ihn unterstützt haben.
Richtig.
Hedwig Dohm war auch Kritikerin, also Literaturkritikerin, und sie hat seine Werke auch besprochen. Diese Kritiken, diese Rezensionen gibt es natürlich. Und ist ja schon fast Klungelei, ne, mit dieser Verwandtschaft.
Also ich fand es vor allem, weil er eben so eine prominente Verwandtschaft hat, oder? Mhm. Und ich finde es, weißt du, und wenn du dann eben so Diversität und Frauen und bla 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 nicht mal erwähnst, übrigens die wichtigste Feministin Deutschlands in diesem arg patriarchalen Land mit einer ganz üblen antifeministischen Geschichte. Die war die Großschwiegermutter von Thomas Mann. Da hätte man schon ein oder zwei Worte dazu.
Vor allem, es gibt so coole, also wie Hedwig Dohm ihn beschimpft hat, das ist alles hinterlegt. Und auch, sie nannte
einen
gottverdammten Antifeministen und Strindbergianer, nannte sie ihn einmal. Also, das ist wunderbar. Und das sind auch die Geschichten, die eigentlich interessanter wären. Auf dem Gästeklo in unserer Wohnung liegen mehrere Zitatebände. Ich oute mich jetzt. Und ein Zitateband habe ich geschenkt bekommen.
Ja.
Du kennst das. Aber ein Zitateband habe ich jetzt geschenkt bekommen. Thomas Mann privat oder so. Heißt anders. Aber. Und es ist so krass. Also jeder Tag ein Thomas Mann Zitat. Und zwar aus seinen privatesten Tagebüchern. Kotz dem Strahl hätte ich jetzt was gesagt, sage ich natürlich nicht. Du siehst das sehr kritisch, und zwar zu Recht, weil du dieses, was ist die öffentliche Person, was ist die private Person, nach Hannah Arendt ja sehr klug immer herausstellst. Ne? Wir müssen viel mehr über die öffentlichen Personen, über die politischen Personen sprechen.
Was sie tatsächlich gemacht haben. Und privat können sie Idioten sein.
Genau, ja. Und ob Thomas Mann Blähungen hatte, der hatte echt häufig Blähungen, soll keine Rolle spielen. Aber das Krasse ist, weißt du, auch dieses Bändchen wurde rausgegeben von S. Fischer, verkauft sich Hammer, ich sehe das überall, ich habe es auch geschenkt bekommen, geht einmal so durch das Jahr, also 1. Januar, 2. Januar, ne? Immer ein Zitat, die Zitate aus verschiedenen Jahren. Verdammte Axt. 30er Jahre, 40er Jahre, kommen da auch vor mit, ich hatte Blähung, meine Füße sind kalt, oh, ich trug kein Unterhemd, der Wind berührte meine Brust, ne, so.
Ja.
Aber nichts zum politischen Kontext. Nichts zu, da war doch was in Deutschland. Und ehrlich, das liegt jetzt mal nicht an Thomas Mann, der darüber sehr wohl reflektiert hat und geschrieben hat in seinen Tagebüchern. Das liegt am Verlag. Wie kann das denn sein, dass es eine Zitatesammlung gibt von Thomas Mann mit Zitaten von 41, 42, 39 und die politische Situation wird nicht berührt? Mhm. Es ist so blöd. Und ehrlich, es verdummt auch wiederum das Andenken an Thomas Mann.
Das ist die Privatisierung. Ich finde es aber enorm spannend, was du jetzt gesagt hast, weil ich mich entscheiden, ich bin jetzt in einer Entscheidung, ob ich meine Tagebücher auch dem Gosteli-Archiv übergebe, die das natürlich sehr gerne wollten. Dann habe ich ein bisschen in meinen alten Tagebüchern geblättert und auch gedacht, eigentlich, also weißt du, ich schreibe so tolle Texte politisch. Also eigentlich ist es enorm banal. Also weil Tagebücher, also für mich Tagebücher auch eben ein Ist-Zustand eben der Blähungen ist. Also nicht nur, aber Kann sein. Also eben eine legitim. Banalität. Völlig und ich finde dann es viel besser, dass ich meine Denktagebücher veröffentliche. Weißt du, so wie Hannah Arendt, was ich eben auch mache, jeden Tag quasi politische Reflexionen, was in der Welt passiert. Und das ist eben ein Denktagebuch und das ist nicht ein Tagebuch. Ich glaube tatsächlich, die meisten Tagebücher von, außer sie sind von Anais Nin geschrieben, für ein breites Publikum, das sind die erotischen Tagebücher, deshalb lache ich. Außer sie sind von Anais Nin geschrieben oder eben außer ich schreibe mein erotisches Tagebuch, dann ist es sicher auch toll, aber sonst glaube ich, sind Tagebücher schlicht und einfach völlig langweilig.
Ja, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, also ich glaube, wir brauchen einen Dreh, einen kompletten, eine Umdrehung, ein 180-Grad-Wende dessen, was wir für relevant halten, öffentlich.
Ja.
Und dazu gehört es, also das ist so die Prominentisierung von Menschen. Und dieses, oh, was schreibt denn, hat denn Thomas Mann Blähung gehabt, wird jetzt verkauft als, wie toll und wie schillernd und wie relevant. Und es ist nicht relevant. Ne? Es ist nicht relevant. Aber jetzt gerade letztens sagte mir ein Freund, ich habe einen Promi gesehen in Charlottenburg. Und dann habe ich so gedacht, okay, da wohnen halt einfach viele. Wen hast du gesehen? Sebastian Koch, Lars Eidinger. Nein, dann sagte er Philipp Amthor. Und dann habe ich gesagt, ehrlich, das kann nicht sein, dass wir Politiker als Prominente titulieren. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Das geht.
Prominenz statt Kompetenz. Nächstes Mal, wenn dir jemand begegnet und sagt, ich habe einen Probi gesehen, oder also, antworte ihm, du, den sehe ich jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke. Ist doch auch ein schöner Abschluss zu dem Thema. Aber du hast recht, also Prominenz statt Kompetenz sollte uns nicht beherrschen, sondern befrauschen wir uns an den tollen Frauen, die Thomas Mann groß gemacht hat, von dem ich nun gehört habe, dass du den auch sehr gerne liest. Was doch eine Überraschung ist für mich.
So, und jetzt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr lest jetzt alle Gertraud Klemm. Wir werden zwei ihrer wunderbaren Artikel verlinken auf unserer Homepage.
Ja.
Lest alle Regula Stempfli. Wenn ihr Isabel Rohner lesen wollt, bin ich auch nicht traurig. Und damit auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Frauen.
Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.